Guten Morgen zusammen. Wir sind beim Thema Nummer 3 von der kleinen Abschlusspredigtserie. Wir haben uns im Juli über das Thema Dienen haben wir gehört. Im August haben wir weitergemacht mit dem Thema Gemeinschaft. Gemeinschaft mit Geschwistern ist ein Grundbestandteil von unserem geistlichen Leben, ist ein Standbein für unser geistliches Leben. Und heute unter dem Thema Themen, die mir wichtig waren, haben wir ein weiteres Thema, nämlich das Thema Liebe. Und bevor ich bete nochmal, möchte ich noch ein paar Verse vorlesen aus Matthäus Kapitel 22, die Verse 35 bis 40. Matthäus 22, 35 bis 40. Und einer von ihnen, ein Gesetzeslehrer, stellte ihm eine Frage, um ihn zu versuchen, und sprach: Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Und Jesus sprach zu ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Herr, wir möchten dir danken, dass du Liebe bist. Und dass du ein Gott der Liebe bist. Und dass deine Liebe ewig währt. Wir möchten dir danken, Herr, dass du jeden einzelnen von uns, die wir hier im Raum sind, dass du uns liebst mit deiner ganzen Liebe. Herr, dass du die Welt, die ganze Welt so sehr geliebt hast, dass du gekommen bist. Und wir möchten dich bitten, Herr, dass du heute Morgen durch dein Wort zu uns redest. Heiliger Geist, dass du uns die Ohren und die Herzen öffnest, dass wir verstehen, was du jedem von uns zu sagen hast. Amen. Eines Tages fragt der kleine Bobby seine große Schwester Tama, was Liebe ist. Tama antwortet nur: Liebe ist, wenn du mir immer wieder meine Süßigkeiten klaust und ich sie immer wieder an die gleiche Stelle lege. Ist eine interessante Aussage, eine interessante Erklärung, so wie Kinder sie verstehen könnten und wo es keine theologischen oder philosophischen Erklärungen braucht, sondern einfach ein simples Beispiel. Jetzt sind wir keine kleinen Kinder mehr und wir wollen uns noch eine andere Definition anschauen, die vermutlich alle oder fast alle von uns zumindest schon mal gehört haben, wahrscheinlich schon mehrmals gelesen haben. Die steht in 1. Korinther 13, die Verse 4 bis 7. Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht. Die Liebe prahlt nicht. Sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Dann geht's in Vers 8 weiter mit der Aussage: Die Liebe hört niemals auf. Das ist natürlich eine grandiose Beschreibung von dem, was Liebe ist. Nur, wenn das Liebe ist, wer von uns ist dann fähig zu lieben? Wenn das Liebe ist, wer kann sagen, gut, das mache ich so? Diese Beschreibung von Liebe ist natürlich das, was wir gerne von anderen möchten. Oh Mann, das wäre cool, wenn andere so mit mir umgehen würden, würde ich gerne annehmen. Auf der anderen Seite ist die Frage, wie begegnen wir anderen? Natürlich, jeder darf großzügig mir gegenüber sein, aufmerksam sein, selbstlos, vergebend, gütig, aufrichtig, vertrauensvoll. Aber wie sieht das in meinem Leben aus? Bin ich fähig, solche Liebe weiterzugeben? Die Verse am Anfang von 1. Korinther 13, die betonen allerdings, wie unerlässlich es ist, dass wir in dieser Liebe leben und dass wir sie weitergeben. In 1. Korinther 13, da fängt der Text an mit den Worten, wenn ich, 1. Korinther 13, 1 bis 3, wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Die macht nur Krach, ne? Die macht nur Krach. Ganz anders, die hier. So Weihnachtsglöckchen. Und damit vergleicht der Paulus das. Wenn ich keine Liebe habe. Und wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnisse und wenn ich allen Glauben besäße, so dass ich Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe austeile und meinen Leib hingäbe, damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so nützte es mir nichts. Wir kennen, wie wichtig es ist, dass wir einander lieben, dass wir in Liebe handeln, denn wenn wir es nicht tun, dann nützt es uns null. Nicht wenig, sondern dann nützt es uns nichts. Und ich meine, zwei Verse machen uns gewaltig Mut in dieser Hinsicht. Zum einen Römer 5, Vers 5. In Römer 5, Vers 5 heißt es, die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Als wir uns zu Jesus bekehrt haben, bei dem einen liegt das Jahrzehnte zurück, bei dem anderen liegt das paar Jahre zurück, vielleicht ein Jahr, vielleicht weniger, als du dich zu Jesus bekehrt hast, nicht als du zum ersten Mal von ihm gehört hast, nicht als du wusstest, ja, das ist Gott, der ist im Himmel, sondern als du dich zu ihm bekehrt hast, da hat Gott dir seinen Heiligen Geist gegeben. Er hat uns versiegelt mit seinem Heiligen Geist. Er ist in uns und dadurch ist Gottes Liebe in uns. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist Gott, Gott ist Liebe. Und wenn der Heilige Geist in uns ist, wenn wir wiedergeborene Christen sind, dann ist die Liebe Gottes in uns. Sie steht uns zur Verfügung. Das ist der eine Vers. Der andere Vers ist Galater 5, Vers 22. Der beginnt mit den Worten, die Frucht des Geistes aber ist Liebe. Da haben wir es wieder. Frucht des Geistes, Liebe. Der Heilige Geist, durch den die Liebe Gottes in uns ist, der will Wurzeln schlagen und der will die Liebe in uns aufblühen lassen. Groß werden lassen, saftig werden lassen. Und das ist die Liebe, von der wir in 1. Korinther 13 lesen. Die Liebe. Keiner muss also fürchten, er könne nicht lieben. Als Gotteskind kannst du in der Liebe wachsen. Das kann jeder von uns. In der Liebe wachsen. Du kannst dem Heiligen Geist Raum geben, du kannst ihm Freiheit geben, in deinem Leben zu wirken, in deinem Leben heil zu machen, in deinem Leben zu verändern und in deinem Leben die Frucht des Geistes saftig werden zu lassen. Ich sag saftig, weil die Frucht des Geistes stelle ich mir immer wie so eine Weinrebe vor. Es sind ja keine Früchte des Geistes, sondern die Frucht des Geistes, wie eine Weinrebe mit ganz vielen Trauben dran. Deswegen sage ich saftig. Und dass die Liebe in uns wächst und Gott uns formt, das kommt nicht über Nacht. Das geht nicht von 0 auf 100. Ich lege mich abends schlafen und habe wirklich mit 100 Leuten Probleme, sie zu lieben und anzunehmen. Und am nächsten Morgen wache ich auf und wow, ich liebe die ganze Welt. Es ist ein Wachstumsprozess. Aber das Potenzial, das Wachstumspotenzial, das ist in allen Gotteskindern vorhanden. Keiner muss also fürchten, dass er nicht lieben kann. Ich lasse es Zeugnis, ein bewegendes Zeugnis von einer Christin, die heute als Sängerin und auch als Lebensrechtlerin unterwegs ist. Und folgendermaßen lautet der Artikel. Gianna Jessen ist der Name, überlebte vor fast 35 Jahren, mittlerweile ein bisschen länger, eine Abtreibung. Sie wog nur 2 Pfund, als sie mit Zerebralparese geboren wurde. Das ist eine Bewegungsstörung, durch eine frühkindliche Hirnschädigung zustande kommt. Die Ärzte sagten, sie würde niemals in der Lage sein, ihren Kopf hochzuhalten, zu krabbeln oder zu gehen. Sie hat all diese Hindernisse überwunden. Dann traf sie ihre leibliche Mutter, die versucht hatte, sie durch eine konzentrierte Salzsäurelösung abzutreiben, aber Gianna überlebte. Die Bitterkeit blieb. Seltsamerweise bei ihrer Mutter, nicht bei ihr. Die Mutter war verbittert. Sie sagte zu ihrer Tochter, du bist mir peinlich. Das heißt, Gianna Jessen war sehr verletzt von den bissigen Worten, die ihre leibliche Mutter ihr entgegengeschleudert hatte. Und sie kämpfte mit den Tränen, aber sie brachte noch hervor, zu ihrer Mutter zu sagen, ich verzeihe dir. Und die Mutter antwortete, ich möchte nicht, dass du mir verzeihst. Ich möchte nicht, dass du mit mir redest. Damit war das Gespräch vorbei. Jessen hat ihre leibliche Mutter nicht mehr gesehen. Und sie hätte sich natürlich entscheiden können, auf ihre Mutter sauer zu sein, ihre Mutter zu hassen und ihr auch so zu begegnen. Aber sie beschloss, keinen Groll gegen ihre Mutter zu haben. Sie sagt, auf ihrer Seite, also auf der Seite der Mutter, auf ihrer Seite war so viel Wut. Und sie beschloss, dass sie vergeben wollte, so wie ihr himmlischer Vater ihr vergeben hatte. Ich habe mich immer wieder dafür entschieden, mich von Jesus definieren zu lassen, erklärt sie. Der Herr sagte mir, du musst es loslassen. Mit 3 Jahren konnte sie mit Hilfe von Beinstützen und einer Gehhilfe laufen. Mit 28 Jahren absolvierte Jessen ihren ersten Marathon, Boston Marathon. 1 Jahr später lief sie einen Marathon in England. Und für Jessen war das ein langer Weg. Wenn dein Vater und deine Mutter dich verlassen, nimmt Gott dich auf. Das war ihre Erfahrung. Geliebt werden von Jesus machte sie fähig, andere zu lieben. Und als ich das Zeugnis von ihr las, da dachte ich, das belehrt uns eigentlich oder das ist gut für gleich 3 Bereiche oder Beispiele. Einmal, Lieblosigkeit zerstört. Zerstört und verletzt. Liebloser Umgang zerstört und verletzt. Das sehen wir an der Mutter. Dann das zweite ist Loslassen von Groll und anschließende Vergebung. Lassen die Macht der Liebe erfahren und machen uns fähig zu lieben. Loslassen von Groll. Und das dritte, die übernatürliche Liebe Gottes ist bereit, jeden in die Arme zu nehmen, in seine Arme zu nehmen, der verletzt worden ist. Was für eine gewaltige Liebe Gottes. So, und jetzt mal zu uns als Gemeinde. Wir haben keine Gianna Jessen hier. Aber wir haben viele andere Leute hier. Vielleicht Leute, die hier und da sogar Ähnliches erfahren haben. Ich weiß nicht, ob irgendjemand von euch dabei war. Ich weiß nicht, ob es vor 5 Jahren war oder vielleicht bei einem Besuch vorher, als Lance Ralston, Pastor der Calvary Chapel Oxnard in Kalifornien, auf einer Konferenz in Siegen gewesen ist. Und ich glaube, es war während einem Workshop, wo die Teilnehmer der Gemeinde in Gruppen gingen, in ihren Gemeinden. Und da war Lance bei unserer Gemeinde. Und während diesem Workshop hatte er ein Wort für unsere Gemeinde. Und vielleicht kann man es als ein prophetisches Wort für unsere Gemeinde bezeichnen. Denn er sagte, diese Gemeinde ist eine Gemeinde der Liebe. Und das ist keine Aussage, auf die man sich was einbilden kann. Und das ist keine Aussage, der wir immer gerecht geworden sind. Es ist keine Stufe, die wir erreicht haben und dann sagen können, guckt mal, wer wir sind. Guckt mal, wie wir das machen. Und jetzt können wir uns zur Ruhe setzen. Aber es ist ein prophetisches Wort gewesen. Ein Wort Gottes zu uns als Gemeinde, dass er uns als Gemeinde gebrauchen möchte, als eine Gemeinde der Liebe. Und ich bin dankbar, wenn ich Zeugnisse höre. Und ich habe sie gehört. Und ich höre sie immer wieder, nicht jeden Sonntag, nicht jeden Monat, aber immer wieder, wo Leute bezeugen, dass sie sich angenommen fühlen, dass sie sich geliebt fühlen, dass sie sich aufgenommen fühlen. Menschen, die schon beim Reinkommen merken, dass, wie man so schön sagt, dass hier ein anderer Geist weht, dass hier etwas anders ist. Das muss man natürlich auch sagen, es bezeugt nicht jeder. Leider. Leider bezeugt das nicht jeder. Manche kommen und haben den Eindruck, sie werden übersehen. Sie sind nicht da. Andere haben vielleicht sogar Ablehnung erfahren. Vielleicht nicht von der Gemeinde als solches, vielleicht von Einzelnen, oder sie haben nur was falsch interpretiert, wie auch immer, aber sie fühlten sich abgelehnt oder gemieden. Tatsache ist, die perfekte Gemeinde, die gibt's nicht. Also wer sagt, nee, in die Gemeinde passe ich nicht rein, die Gemeinde gefällt mir nicht, da ist das und das und das und das falsch und sucht sich eine andere Gemeinde, wird schnell feststellen, dass da auch nicht alles stimmt. Ich bin schon in mancher Gemeinde gewesen, wo ich gedacht habe, ach, jetzt bist du angekommen, hier ist alles perfekt. Und je länger ich in der Gemeinde war, habe ich gemerkt, doch nicht so perfekt. Schön, aber doch nicht so perfekt, weil es die perfekte Gemeinde nicht gibt. Und wenn Gott uns sieht und gebrauchen möchte als eine Gemeinde der Liebe, eine Gemeinde, die liebt, dann ist das sicherlich nichts, was wir in Vollkommenheit schaffen werden. Dann ist da immer noch viel Raum nach oben, um uns zu entwickeln, um uns zu entfalten. Aber wir wollen das nicht vergessen. Dieser Gedanke Gottes, ihr sollt eine Gemeinde sein, die gekennzeichnet ist durch Liebe zueinander. Das war auch in der Gemeinde in Thessalonich so. Der Uwe hat am Mittwochabend schön über die Thessalonicher Gemeinde berichtet, aus der Apostelgeschichte und dann auch aus dem Brief. Als man den Paulus in Thessalonich nicht annahm und gefangen nehmen wollte, fand man ihn nicht. Und dann ging man einfach auf die Junggläubigen zu, die durch Paulus zum Glauben gekommen waren. Und diese Junggläubigen, die waren bereit, für den Paulus den Kopf hinzuhalten und sogar Kaution zu zahlen, dass sie wieder frei kamen. Was für eine Liebe zu Jesus und zu seinem Boten, dem Paulus, den sie vermutlich noch gar nicht so furchtbar lange kannten. Was für eine Liebe.
Trotzdem schreibt der Paulus später an die Gemeinde in Thessalonich, 1. Thessalonicher 3, Vers 12, und wir bitten den Herrn, dass eure Liebe zueinander und zu allen Menschen wächst, damit sie so groß wird wie unsere Liebe zu euch. Also, sie besaßen bereits die Liebe Gottes, klar, die war durch den Heiligen Geist in ihnen, weil sie gläubig waren. Sie lebten das bereits aus, als sie sich gefangen nehmen ließen für den Paulus. Und der Paulus schreibt, wachst in der Liebe. Nehmt zu. Da ist immer noch Potenzial nach oben. Nehmt zu in der Liebe zueinander. In 1. Korinther 13 haben wir gelesen, dass die Liebe selbstlos ist. Und dass die Liebe nicht das Ihre sucht. Jesus hat uns das vorgelebt. Er hat uns gelehrt, Johannes 15, Vers 13, größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Das hat Jesus für uns getan. Das hat Jesus für dich getan. Er hat sein Leben ausgehaucht am Kreuz, hat sein Leben für dich gegeben. Du bist heute sein Freund. Und das ist unser Vorbild. Jesus ist unser Vorbild. Jesus ist unser Maßstab. Ihm eifern wir nach. Kurz vorher hatte Jesus auch zu seinen Jüngern geredet und zu dem Thema gesprochen und hatte sie belehrt in Johannes 13, 34 und 35. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr Liebe untereinander habt. Stellen wir uns eine Großveranstaltung vor. Irgendein Fußballspiel. Da sind sie immer leicht zu erkennen. Die Menschen in ihren blauen Uniformen, neben ihren blau-weißen Autos, mit dem blauen Blinklicht obendran. Und jeder weiß, wenn ich bedroht werde, wenn ich Hilfe brauche, das ist die Polizei. Und an einer anderen Ecke dieser Großveranstaltung sieht man ein Zelt oder irgendeine Bude, einen Wagen stehen mit einem großen roten Kreuz drauf. Und da laufen die Leute rum mit ihren weißen Anzügen und irgendwo auf dem Ärmel bappt so ein rotes Kreuz. Dann tragen sie ihr kleines Köfferchen, weißes oder silbernes Köfferchen mit dem roten Kreuz. Und jedermann weiß und erkennt, wenn ich Schmerzen habe, wenn ich ohnmächtig werde, da finde ich Hilfe. Das ist das Rote Kreuz. Und dann kommen die Zuschauer aus dem Fanblock. Und sie sind am Weinen und sie sind am Schimpfen, weil ihre Mannschaft mal wieder haushoch verloren hat. Die blau-weißen Schals und das blaue Trikot und die blau-weißen Farben und das Logo. Und jeder weiß, Hertha BSC hat wieder haushoch verloren. Uniform, Logo, Farben, all das sagt was darüber, mit wem wir es zu tun haben. Und da gibt es etwas, was etwas darüber sagt, mit wem Leute es zu tun haben, wenn sie es mit uns zu tun haben. Was ist unser Logo? Was ist unsere Farbe? Was ist unser Erkennungsmerkmal? Was holen wir aus der Tasche und zeigen es hier? Das ist meine ID, das ist mein Ausweis. Wir haben es gerade gelesen. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Liebe ist unser Erkennungsmerkmal. Daran, an der Liebe, soll jedermann erkennen, dass wir Jesu Jünger sind. Ich denke mal, die meisten von uns, die haben schon mit Leuten geschwätzt und haben über den Glauben geredet, Zeugnis gegeben oder was auch immer. Wir haben über Jesus geredet. Und die Leute haben auch über Jesus geredet. Aber die waren nicht gläubig. Die haben alles Mögliche gesagt, manches bejaht, manches verneint. Man kann viel reden. daran, an der Liebe, wird man erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Hier ist nicht die Rede von orthodoxer Lehre. So wichtig es ist, dass wir uns an Gottes Wort orientieren und daran festhalten. Da ist ein interessanter Vers in Matthäus 23, Vers 3, wo Jesus zu den Schriftgelehrten sah und zu den Schriftgelehrten sagt oder zu den Jüngern sagt über die Schriftgelehrten: Alles nun, was sie, die Schriftgelehrten, euch sagen, dass ihr halten sollt, das haltet und tut. Aber nach ihren Werken tut nicht, denn sie sagen es wohl, tun es aber nicht. Nicht an der orthodoxen Lehre werden wir als Christen erkannt. Schön, wenn das eine Unterstützung ist. Auch nicht an unserem Äußeren werden wir unbedingt als Christen erkannt. Da gibt's Christen in jeder Bevölkerungsgruppe. Da gibt's reiche Christen, da gibt's arme Christen, da gibt's intelligente Christen, da gibt's normale Christen. Da gibt's Christen aller Hautfarben. An unserem Äußeren kann man nicht unbedingt erkennen, dass wir Christen sind. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Versteht ihr, warum das eins von den Themen ist, die mir so wichtig sind? Weil ich glaube, dass sie wirklich einen Unterschied machen. Und das geschah offensichtlich unter den ersten Christen, dass sie einander liebten. Der Kirchenvater Tertullian berichtet im 2. Jahrhundert nach Christus über die Heiden. Die Heiden staunten über die Liebe der Christen zueinander und sagten: Seht, wie sie einander lieben und wie sie bereit sind, füreinander zu sterben. Meine Güte, für wen wärst du bereit zu sterben? Also Jesus jetzt mal ausgeschlossen. Also ich würde mal sagen, für Anne-Rose bin ich bereit zu sterben. Sie wahrscheinlich auch für mich. Ehepartner, Familie. Aber für wen wären wir bereit zu sterben? Seht, wie sie einander lieben und wie sie bereit sind, füreinander zu sterben. Ein heidnischer Autor berichtete damals dem Kaiser: Sie lieben einander, noch bevor sie einander kennen. Das ist 1. Korinther 13 Liebe. Das ist die Liebe, die saftig werden soll in unserem Leben. Und saftig werden wird, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Das war die Fortsetzung der Urgemeinde. Von der Urgemeinde, der Apostelgeschichtsgemeinde, heißt es in Apostelgeschichte 4,32, die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Ein Herz und eine Seele. Wahnsinn. Das bedeutet nicht, dass es in der ersten Gemeinde keine Sünde gab. Dass es in der ersten Gemeinde keine Spaltungen gab. Sogar die gab's. Dass es in der ersten Gemeinde keine Streitigkeiten gab. Das alles hat es immer aufgrund von Lieblosigkeit gegeben. Und leider wurden durch Rechthaberei und Unversöhnlichkeit und Lieblosigkeit immer wieder Menschen von Jesus weggezogen. Ich kenne das eigentlich nur vom Uwe, der immer sagt, wir wollen Wegweiser zu Jesus sein, keine Wegweiser von Jesus. Möge der Herr uns davor bewahren, dass wir es nicht persönlich sind, die Menschen durch Lieblosigkeit von Jesus ablenken. Ein Vers, der zu meinen Lernversen gehört, ist der Vers aus Psalm 69, Vers 7. Lass nicht zu Schanden werden an mir, die auf dich hoffen. Lass nicht um meinetwillen beschämt werden, die dich suchen, du Gott Israels. Das ist möglich, dass Menschen beschämt werden, dass Menschen zu Schanden werden an mir oder vom Herrn weggeleitet werden, weggezogen werden, weggewiesen werden durch mein Fehlverhalten. Aber Tatsache ist, dass wir in der Apostelgeschichte 4 von der Urgemeinde lesen, dass sie ein Herz und eine Seele waren. Tatsache ist, dass in der Offenbarung, in den Sendschreiben eine Gemeinde erwähnt wird und besonders hervorgehoben wird wegen ihrer Liebe. Und es ist nicht Philadelphia, es ist Thyatira. Da wird besonders die Liebe erwähnt. Und Tatsache ist, dass der Herr möchte, dass wir als CCFG eine Gemeinde sind, eine Gemeinde werden, eine Gemeinde bleiben, was auch immer. Eine Gemeinde, die durch die Liebe gezeichnet ist. Ich gehe meistens sonntags so davon aus, dass wir so über den Daumen 130 Leute sind. Ich habe nie gezählt, ich plane auch nicht zu zählen, aber so geschätzt. Mal mehr, mal weniger. 130 Leute. Und keiner von uns weiß in der Regel, mit welchen Empfindungen, welchen Gedanken unser Nebenmann oder Vordermann oder Hintermann da sitzt. Wir kennen nur unser eigenes Herz. Der eine, der hat sich vielleicht in der Woche zuvor verlobt und sein Herz ist immer noch fröhlich. Der andere, der geht durch eine Zeit der Trauer. Da sitzt jemand mit einer schmerzhaften oder mit einer chronischen Krankheit. Ich weiß es gar nicht. Da kommt er alleine mit aus. Jemand ist glücklich über eine neue Arbeitsstelle, dankbar. Der andere ist verzweifelt, der hat gerade seine Kündigung gekriegt. Ein Ehepaar hat sich noch kurz vor dem Gottesdienst gestritten. Also nicht aus unserer Gemeinde ein Ehepaar, aus den anderen Gemeinden. Kurz vorher, da kam bei uns so oft vor, 1980 rum, wo wir in der ersten Gemeinde waren. Ich sage nicht, dass Anna Rosler in Schuld war, ich war es in Schuld. Aber es war so oft. Und daher weiß ich, dass es nichts Außergewöhnliches. Da ist jemand, der hat schlimme Erfahrungen gemacht und läuft jetzt mit Angst rum oder mit Scham oder mit Schuld. Du weißt nicht, was dein Nebenmann gerade empfindet oder Vorder- oder Hintermann. Wir wissen es nicht. Keiner von uns weiß, was im Herzen der anderen ist. Und ich weiß nicht, was uns heute Morgen bewogen hat, zum Gottesdienst zu kommen. Aber jeder von uns ist ein Mensch, der sich nach Liebe sehnt. Nach Verständnis, nach Akzeptanz, nach Annahme. Jeder von uns. Menschen sehnen sich nach Liebe. Und eigentlich muss noch eines zusätzlich hier erwähnt werden. Es geht nicht nur um solche, mit denen wir dicke sind, mit denen wir es gut können, mit denen wir gerne Zeit verbringen, mit denen wir gerne am Tisch sitzen, bei denen wir gerne einen Besuch machen. Es geht nicht ausschließlich um die geht es auch, aber es geht nicht ausschließlich um die. In Lukas Kapitel 6, Vers 32 bis 35, da belehrt uns Jesus, wenn ihr die liebt, die euch lieben, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder lieben die, welche sie lieben. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder tun dasselbe. Und wenn ihr denen Leid, von welchen ihr wieder zu empfangen hofft, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder leihen den Sündern, um das Gleiche wieder zu empfangen. Vielmehr liebt eure Feinde und tut Gutes und Leid, ohne etwas dafür zu erhoffen. So wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Die Liebe Jesu, die nach Gottes Willen unsere Gemeinde kennzeichnen soll, das ist die Liebe, die bloße Sympathie übersteigt. Noch eins drauf auf bloße Sympathie. Das ist Liebe zu denen am Rand der Gemeinde. Das ist Liebe zu den Ungeliebten, zu den Sündern, zu den Prostituierten, zu den Alkoholikern, Das ist Liebe zu Fremdlingen, auch zu denen. Liebe Jesu zu denen durch dich und durch mich. Das ist 1. Korinther 13 Liebe. Das ist die Liebe, die Jesus in unserer Gemeinde sehen möchte, die er bereits in unsere Herzen gepflanzt hat, die nur saftig werden muss und rauskommen muss. Menschen sehen sich dann nach Liebe. Manche, die haben gerüttelt Maß empfangen, preis dem Herrn dafür. Und andere, die sind unterversorgt, die brauchen es, die sehen sich danach. Jesus hat uns diese Liebe geschenkt. Er hat sie in unser Herz ausgegossen, Römer 5, Vers 5. Und er hat uns den Auftrag gegeben, liebt einander so, wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr euch auch untereinander lieben. Findet unser Sitznachbar heute Morgen, findet er diese Liebe? Heute Morgen, wenn wir gleich aufstehen, rausgehen, empfängt er diese Liebe? Ich erinnere mich an Zeugnisse, die das bestätigen. Und ich bin dem Herrn dankbar dafür. Und ich bete, dass es zunimmt. Vielleicht sitzt auch heute Morgen tatsächlich jemand hier, der sagt, ich hab's ja versucht. Ich habe ja versucht, den anderen zu lieben. Ich habe ja versucht, die Liebe Jesu weiterzugeben. Aber ich wurde enttäuscht. Der andere wollte Jesu Liebe nicht. Der andere wollte meine Aufmerksamkeit nicht. Wollte mich nicht mit mir reden. Hat mich weggeschickt. Auch das stimmt. Auch das kommt in allen Gemeinden vor. C.S. Lewis hat eine interessante Bemerkung. C.S. Lewis ist ein sehr bekannter Schriftsteller, viele gute Bücher geschrieben. Der hat eine interessante Aussage darüber gemacht. Er sagt, zu lieben bedeutet, verletzbar zu sein. Liebe alles und dein Herz wird mit Sicherheit zerrissen und möglicherweise gebrochen. Wenn du sicherstellen möchtest, dass dein Herz intakt bleibt, darfst du dein Herz niemandem schenken, nicht mal einem Tier. Wickel es sorgfältig um Hobbys und kleine Luxusgüter, vermeide alle Verwicklungen, schließ dein Herz sicher in einem Kasten oder im Sarg deiner Selbstsucht ein. Aber in diesem Sarg, sicher, dunkel, bewegungslos, luftlos, wird sich dein Herz ändern. Es wird nicht gebrochen werden, aber es wird unzerbrechlich, undurchdringlich und unerlösbar werden. Zu lieben bedeutet, verletzbar zu sein. Der einzige Ort außerhalb des Himmels, an dem man vor allen Gefahren der Liebe vollkommen sicher sein kann, ist die Hölle. C.S. Lewis hat recht, wenn er schreibt, zu lieben bedeutet, verletzbar zu sein. Du wirst sicher hier und da enttäuscht werden. Du wirst zurückgewiesen werden. Du wirst verletzt werden. Das ist so mit der Liebe, wenn wir lieben. Aber wie sagt Jesus, daran wird jeder Mann erkennen, dass ihr seine Jünger seid, wenn wir Liebe untereinander haben. Wir sind ein Zeugnis für Jesus. Selbst wenn wir lieben und dabei verletzt werden, sind wir immer noch ein Zeugnis für Jesus, weil wir in seinem Namen lieben. Wir sind ein Zeugnis, wenn wir die Traurigen lieben und sie trösten. Wir sind ein Zeugnis für Jesus, wenn wir die Hungrigen lieben und sie speisen. Wir sind ein Zeugnis für Jesus, wenn wir die Einsamen lieben und ansprechen, wenn wir die Erschöpften lieben und sie ermutigen, für sie beten. Wir sind ein Zeugnis für Jesus, wenn wir die Entmutigten lieben und ihnen Mut zusprechen und sie aufrichten. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Liebe, die CCFG als eine Gemeinde der Liebe. Liebe, wie Paulus sie uns beschreibt in 1. Korinther 13. Liebe, wie Jesus sie uns aufträgt in Johannes 13. Und das kommt nicht automatisch. Diese Liebe, die kommt nicht automatisch. Das Zeugnis der Liebe ist ein angefochtenes Zeugnis, aber ein wirksames. Das kennen wir auch alle aus unserem Leben, hoffe ich mal. Es ist ein Zeugnis, an das wir immer wieder erinnert werden müssen. Ich muss immer wieder erinnert werden, dass ich den Auftrag habe zu lieben und was das für eine Liebe ist, mit der ich lieben soll. Ich brauche diese Erinnerung. Aber wenn wir diese Erinnerung empfangen und umsetzen, dann werden wir nicht mit leeren Händen vor Jesus kommen. Dann werden wir nicht ohne Frucht sein, wenn wir vor ihn kommen. Wir werden Jesus die Ehre bringen. Sein Reich wird gebaut. Zeugnis der Liebe, haben wir gesagt, ist ein kostspieliges Zeugnis, aber wirksam, zu dem wir immer wieder Ja sagen müssen. 1. Petrus Kapitel 4, Vers 8. Da heißt es vor allem aber, habt innige Liebe untereinander, denn die Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken. Kostspielig, wenn wir vergeben, wenn wir loslassen, wenn wir nicht mehr anrechnen, wenn wir hinter uns lassen. Aber dadurch werden eine Menge Sünden zugedeckt und der Friede Gottes kann einziehen. Wie wichtig. Und Jesus erhält die Ehre und sein Reich wird gebaut. So, Liebe, was ist das jetzt? Tama hat ihrem kleinen Bruder Bobby gesagt, Liebe ist, wenn ich meine Süßigkeiten immer wieder am gleichen Ort verstecke oder sie hintue, auch wenn du sie immer wieder am gleichen Ort klaust. In einem von unseren Anbetungsliedern, da singen wir, Liebe kam in unsere Welt. Liebe hat mit Licht die Nacht erhellt. Liebe starb am Kreuz. Liebe hat uns befreit und Liebe lebt in Ewigkeit. Liebe sehen wir in Jesus. Wenn wir Liebe sehen wollen, müssen wir nur das Leben Jesu uns vor Augen halten. Und über Jesus singen wir zu ihm und über ihn singen wir immer mehr von dir, immer mehr. Immer mehr sein wie du, immer mehr. Und damit singen wir praktisch, Herr, mach uns zu liebenden Nachfolgern von dir. Sonst sind wir besser still, wenn das Lied gesungen wird. Wir singen, mach uns zu Menschen, die bedingungslos lieben. Lass uns durch Taten der Liebe mitbauen an deinem Reich. Das ist das, was wir singen, wenn wir dieses Lied singen. Und es ist gut, wenn wir Gottes Wort kennen. Mehr dazu nächste Woche. Ein weiteres Thema, was mir wichtig gewesen ist in den letzten 14 Jahren. Gut, wenn du Gottes Wort kennst. Gut, wenn du Antworten hast auf schwierige theologische Fragen. Und es ist gut, wenn du viele Bibelstellen zitieren kannst. Aber selbst wenn du die ganze Bibel zitieren könntest, in allen möglichen Sprachen der Menschen und der Engel. Und wenn du Geistesgaben ohne Ende besitzen würdest. Und wenn du Glauben so groß hättest, dass du den Rassberg auf den Westerwald versetzen könntest. Aber das wäre doch schon was, das wäre doch alles übernatürlich. Das kriegt keiner von uns hin. Aber selbst wenn es so wäre, wenn du deinen gesamten Besitz, alles was du hast, alles, was du jetzt nicht mit hast hier, wenn du es alles den Armen geben würdest, ohne zu wissen, wo du heute Nacht schlafen würdest, und würdest deinen Leib als Märtyrer verlieren, und du hättest keine Liebe. Lärm, klingende Schelle, Wahnsinn. Der Kirchenvater Hieronymus berichtet, ich habe das schon mal erzählt, seid geduldig mit mir. Der Kirchenvater Hieronymus berichtet, dass der alte Johannes, der wurde ja steinalt. Und als er steinalt war, da konnte er nicht mehr allein zur Gemeinde gehen, wo die immer sich getroffen haben. Kirchengebäude gab es ja noch nicht. Und dann haben ihn die Jünger von ihm, älteste Jünger, die haben ihn dann zur Kirche getragen. Und wenn er predigte, dann soll er immer nur das eine Wort wiederholt haben. Kinder, liebt einander. Kinder, liebt einander. Und irgendwann, da wurden die Jünger dem überdrüssig, wurden ein bisschen nervös und haben ihn dann gefragt, warum er dauernd das Gleiche sagt. Und der alte Johannes soll geantwortet haben, weil es das Gebot des Herrn ist. Wenn ihr das erfüllt,
dann genügt es. So bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber das Wichtigste, das Größte ist die Liebe. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Lass uns aufstehen und beten. Jesus, wir merken, wie dieses Thema Liebe unsere Herzen bewegt. Herr, wie es uns auf der einen Seite erfreut, weil wir uns an deiner Liebe erfreuen. Und ja, Herr, weil wir zarte Tendenzen sehen in unserer Mitte, Herr. Aber auf der anderen Seite sind wir auch beschämt, wie oft wir versagen, einander zu lieben. Wir möchten dir danken, Herr, dass du die Liebe bist, dass deine Liebe in unser Herzen ausgegossen ist durch den Heiligen Geist, dass wir versiegelt sind mit dem Heiligen Geist und die Frucht des Geistes, die Saat in uns ist. Danke, Herr. Herr, lass du uns lieben. Lass uns einander lieben. Lass uns wegblicken von uns, von unseren Lasten, von unseren Verletzungen. Hilf uns, Herr, heil zu werden. Hilf uns, selbstlos zu werden, dass wir einander lieben und dass du daran erkannt wirst, dass die Menschen erkennen, das sind Christen, die die Liebe Jesu haben, die mich annehmen, wie ich bin. Herr, dazu brauchen wir deine Kraft, aber wir möchten dich bitten, Herr, dass du uns ganz neu taufst mit einer Taufe der Liebe zueinander, zu unseren Feinden und über dem allen eine Taufe der Liebe zu dir. Amen.